Es gibt Filme, die sind wirklich besonders, weil man wirklich ein bisschen Mehrwert hat, weil man dann Dinge entdecken kann. Und so ging es mir zuletzt Anfang des Jahres, als Arena 196 lief. Das war ein politischer Dokumentarfilm über den Bundestagswahlkampf in Thüringen im Wahlkreis 196. Unter anderem war für die CDU damals ein gewisser Hans-Georg Maaßen angetreten. Und immer mit der Kamera mit dabei waren zwei Filmemacher, also ein Filmemacher, eine Filmemacherin, Wolfgang André und Yvonne André. Und Yvonne André ist jetzt bei uns, bei Carsten und mir. Und wir sagen erstmal hallo.
Hallo. Hallo, guten Morgen.
In dem Interview-Seminar wird immer ganz gerne unterrichtet, Einstiegsfrage wichtig und vielleicht mit dem aktuellsten Beginn, das ist bei Ihnen naheliegend. Welchen Politiker haben Sie denn zuletzt gesprochen für Ihr aktuelles Filmprojekt, nehme ich mal an?
Jetzt vor zwei Tagen Bodo Ramelow.
Wir haben im Vorgespräch, habe ich im Hintergrund Kindergeräusche gehört und sie mussten dann so, waren es die Enkel, waren es die Kinder, waren es sonst wer? Und habe gesagt, ja, viel Spaß beim Kinderzähmen und beim Bodo Ramelow zähmen. Und haben gesagt, naja, das Letztere wird schwieriger. ist ein schwieriger Interviewpartner oder war er knuffig?
Wir sind ja eher weniger als Ansprechpartner da, sondern eher als Dokumentaristen. Wir beobachten eher. Wir haben natürlich auch mit ihm gesprochen, da war er freundlich. Aber natürlich, Bodo Ramelow ist ein knorriger Gewerkschafter, würde ich sagen.
Ne? Knorrig oder knochig?
Knorriger.
Knorriger.
Knorrig. Mit O.
Was ist der Unterschied zwischen knurrig und knorrig? Also knurrig, da wenn einer knurrt.
Ja, nee, das ist er nicht. Das würde ich sagen. Und was ist aber knurrig? Er ist sehr, also wenn ihm, man bekommt ihn ungefiltert, glaube ich. Und er hat keine Angst vor, davor nicht sympathisch rüberzukommen. Also das ist ihm, glaube ich, ziemlich egal. Er hat Emotionen und die lässt er auch raus. Und trotzdem ist mein Gefühl, dass er aber auch diese Emotionsskala beherrscht. Weil in Hintergrundgesprächen lässt er schon auch mehr, soll ich sagen, eine andere Art von Emotionen noch heraus.
Das sind wir jetzt ja eigentlich schon mittendrin. Hintergrundgespräch, wir hören jetzt schon raus. Das ist ja immer so ein bisschen die Kunst. Bleiben wir beim Beispiel Bodo Ramelow. Also wie das dann aufgebaut ist. Also ihr besucht ihn in der Staatskanzlei oder wo war das jetzt?
Wir haben ihn begleitet auf seiner Wahlkampftour jetzt vier Tage
lang. Die Sommertour
lang.
Quasi, die er gemacht hat.
Nee, die Sommertour war wiederum noch als Ministerpräsident. Und jetzt hat er als Wahlkämpfer begonnen, eine Tour zu machen.
Dann nochmal ein kleiner Unterschied. Und da fahrt ihr dann an dem vereinbarten Ort hin und da gibt es aber erstmal ein Hintergrundgespräch, manchmal vielleicht auch praktische Sachen oder wie läuft das? Erzählen Sie.
Also wir haben Termine bekommen. Das sind dann in der Regel 2 bis 3 Termine, Gespräche mit Vereinen, bei Firmen, mit Bürgern. Also unterschiedliche Aktionen und da kommt er ins Gespräch mit den Leuten. Und dann gibt es jetzt auch allabendlich dann noch eine Veranstaltung, die öffentlich ist, wo das Publikum hinkommen kann und Fragen stellen kann. Und wir sind 3 Tage wirklich komplett einfach nur Beobachter gewesen. Wir haben auch keine Frage an ihn gestellt. Wir sind wirklich nur dabei gewesen. Und am letzten Tag hatten wir mit ihm noch ein kurzes Gespräch, also so zwischendurch. Man muss ja auch sehen, das ist ja auch ein Megaprogramm, was dieser Mann ableistet. Also ich meine, der hat morgens die Regierungsgeschäfte bis zum frühen Nachmittag und dann ist Wahlkampf. Und das bis spätabends. Also vor 21.45 Uhr oder 22 Uhr ist dann die Schluss und dann muss man ja auch wieder zurückkommen. Also wenn man in Hildburghausen ist, heißt das auch 1,5 Stunden zurückfahren. Also das ist schon ziemlich beeindruckend, was so Spitzenpolitiker da durchhalten müssen. Die brauchen echten extreme Kräfte.
Ich könnte es ja nicht, würde es auch nicht machen. Seid ihr diese penetranten Filmleute, ich kenne Leute vom Fernsehen, die so schlimm penetrant sind und überall dazwischen stehen und sich raumgreifend unterwegs sind mit den Kameras und so. Also meistens sind die Leute vom Fernsehen, die schnell was in den Kasten kriegen. Seid ihr da auch so, dass ihr euch irgendwo überall davor schmeißt oder seid ihr die Dezenten im Hintergrund mit einer kleinen Kamera, die man gar nicht bemerken soll?
Also bei den Gesprächen jetzt mit den, die jetzt die Politiker mit Bürgern und so führen, versuchen wir uns im Hintergrund zu halten. Aber natürlich muss man, weil wir müssen ja angeln, also ne, brauchen auch den Ton. Das heißt, ich muss mit dem Ton schon irgendwie auch so präsent sein, dass die Leute das auch sehen und hören. Also zum einen brauchen wir den Ton verständlich für Film. Und zum zweiten, wir wollen uns auch nicht verstecken. Also wir sind ja jetzt nicht, wir machen uns nicht unsichtbar. Wir wollen jetzt auch nichts Investigatives irgendwie erheischen für den Film. Wir sind keine Journalisten. Aber insgesamt würde ich sagen, arbeiten wir wirklich sehr viel eher zurückhaltender, weil uns geht es ja gar nicht um die schnelle Pointe.
Ja.
Also wir wollen eine Beobachtung machen, also beobachten und auf die lange Zeit hinweg. Also wir begleiten ja nicht nur den Wahlkampf, sondern wir wollen im Gegensatz zur Arena 196 diesmal eben auch die Bildung eines, also wie das Parlament sich konstituiert, was ja, wo ja Probleme bevorstehen könnten.
Also die Woche nach dem 1. September seid ihr dann
genau,
dabei.
Genau, wir sind auch dabei. Also da bis zur Wahl des Landtagspräsidenten oder der Landtagspräsidentin und der Wahl des Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten. Das heißt also dieser ganze Bereich der Koalitionsverhandlungen und wie bildet sich Macht in Thüringen? Das ist im Grunde genommen dieses Mal eher das Thema als wie gewinnt man ein Bundestagsmandat? Ne? Und was sind so diese Mechanismen eines Wahlkampfs? Das war ja im Grunde genommen die Erzählung von Arena 196 und jetzt geht es eher um diese größere Komponente, wie bildet sich Macht? Und wir müssen sichtbar sein, weil wir nicht unsichtbar sein können, dürfen und wollen, aber wir drängen uns nicht rein. Und das Wichtigste ist nicht, was wir mit den Leuten besprechen, sondern was passiert.
Ich habe mich immer gefragt, wie ist eure Rolle? Ihr habt ja in dem Ankündigungsvideo, wo ihr auch Geld einsammelt, gesagt, wir wollen kein Agitprop und wir wollen auch niemand vorführen. Und jetzt sagst du noch, ihr seid keine Journalisten. Was seid ihr denn dann? Also ist das, meine Kunst ist ja immer politisch. Wie ist eure Rolle? Also Filmemacher trifft es ja nicht.
Wir sind schon, also mein Mann würde immer sagen, wir sind Geschichtenerzähler. Ich würde immer sagen, wir sind Filmemacher. Ja. Und wir sind dem Dokument verpflichtet. Also wir sind der Wahrheit verpflichtet. Ah. Und um was es uns nicht geht, jetzt zu sagen, wir machen jetzt einen Film pro Bodo Ramelow und kontra Björn Höcke oder pro Madeleine Henfling und kontra Mario Vogt oder vice versa. Also völlig egal.
Dennoch, Moment, im Einhang, ja. Macht euch ja doch Sorgen. Es ist ja, kommt ja raus, ja, dass ihr politische Menschen seid. Ja. Dass euch das antreibt, sonst würdet ihr nicht ohne die sichere Kohle zu haben schon loslegen und wahrscheinlich noch privat investieren. Also ihr seid ja mit einer gewissen Leidenschaft, mit einem Interesse dabei. Also es scheint ja politische Menschen zu sein. Bin ich mir sicher, dass ihr das seid. Also das heißt, wie macht es dann, dass ihr eure persönliche Haltung nicht zu sehr in den Vordergrund stellt? Also ohne mit diesem moralischen Zeigefinger sagen, hier, wir denken das und dennoch wird ja eine Haltung deutlich in dem, wie es macht.
Ja, natürlich sind wir politische Menschen, ganz klar. Wir würden solche Filme sonst nicht machen. Aber weil du es schon sagtest, eben Agitprop, ich bin der DDR aufgewachsen, ich bin so satt mit Agitprop, ich habe wirklich keine Lust mehr von niemandem irgendwie belehrt zu werden. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen das auch haben. Und genau das wollen wir auch nicht machen. Und dazu heißt es, Meinungen auch ernst zu nehmen. Und das heißt, Demokratie ernst zu nehmen. Und Demokratie heißt eben auch, dass es eine Stimmenvielfalt gibt. Und bei der Arena 196 gibt es eine ziemlich paradigmatische Szene, würde ich sagen. Da sehen wir am Beispiel von FIBA, also diesem Süßwarenherstellen, Lugatstange. Da sehen wir auf der einen Seite den FDP-Mann Gerald Ulrich im Gespräch mit dem früheren Geschäftsführer. Da geht es darum, welche Macht der Handel hat und wie auch sozusagen der Druck des Handels auf die Löhne Einfluss nimmt, beziehungsweise Erhöhung oder Nichterhöhung. Das ist eine Parallelmontage erzählt. Dann sehen wir Sandro Witt als Linken, der dann wiederum auf den Marktplätzen dafür kämpft, dass die Arbeitnehmer sich zusammentun müssen, kämpfen müssen, weil ja auch höhere Löhne auch heißt höhere Rente und so weiter, dass das alles miteinander zusammenhängt. Und dann ist in dieser Parallelmontage sind noch die Grünen drin, also Stefanie Erben, die Kandidatin, die dann darüber spricht, dass eben dort am Standort so viel versiegelt ist und dass doch eigentlich mehr, also noch mehr Grün braucht, obwohl der Parkplatz eigentlich schon, da ist schon viel Grün, ne? Und aber eben auch da geht es auch um das Thema Fair Trade. Also wieso gibt es denn kein Fair Trade und Kinderarbeit und Schokolade miteinander verquickt. Also, und man begreift eigentlich als Zuschauer, jede dieser Haltungen ist total wichtig. Jede dieser Haltungen hat eine Berechtigung. Und warum sollen wir denn jetzt sagen, wir beschneiden die eine Haltung und nur die ist das einzig Wahre? Also das ist doch totaler Bullshit. Und ich meine, das ist ja auch das, was eigentlich Demokratie ausmacht. Und mir mag bei allen Parteien gibt es Dinge, die mir nicht gefallen. Und es gibt bei allen Parteien, wo ich denke, ja, na klar. Und warum sollen wir denn dann sagen, nee, diese Partei ist nur scheiße und diese Partei ist nur gut? Das ist nicht, also trifft nicht unsere Wahrheit. Also wir können ja nur versuchen, aus unserer Haltung heraus zu erzählen. Also genau das versuchen wir in dem Film.
Gut, versuche ich jetzt auch noch ein bisschen zusammenzufassen, weil Carsten mich das auch sehr beschäftigt. Also ihr, könnte man sagen, bestenfalls dreht ihr einen Film oder habt einen Film gedreht, bei dem die Zuschauer und Zuschauerinnen am Ende selber dabei sind, zu diskutieren und sich eine Meinung zu bilden. Das ist bestenfalls das Ziel.
Ja. Und genau das ist auch passiert, weil
ihr habt ja viele Filmgespräche gehabt.
In den Filmgesprächen, wir hatten, weiß ich nicht, über 60 Filmgespräche an sehr verschiedenen Orten von Ostsachsen, wo wir 3,5 Stunden Filmgespräch hatten.
Boah.
Ja, bis zu Berlin oder wo es dann auch 1,5 Stunden und hier in Thüringen. Also es ist wirklich völlig egal. Es gibt so zwischen einer Dreiviertelstunde und 3,5 Stunden sind die Filmgespräche. Und man merkt, dass die Leute, das heißt, wir merken das nicht, die formulieren das ganz deutlich, dass sie dankbar sind, dass sie selber denken dürfen.
Sie sind dankbar, dass sie selber denken dürfen. Und da kommen wir wieder zu dem feinen Gespür. Du sagst, dass die Menschen gerade im Osten auch ein feines Gespür haben, offensichtlich, wenn sie agitiert werden, wenn sie belehrt werden, wenn sie mit der moralischen, nicht mal eine Keule, es kann ja auch ein ganz feines Keulchen sein, also das ist ein feines Gespür da, wenn man sie agitieren will.
Ja.
Das kann man grundsätzlich sagen, das ist so, dem Osten liegt das inne.
Würde ich sagen, ja. Also zumindest unsere Erfahrung. Wir waren natürlich mit der Arena überwiegend im Osten. Wir hatten auch Veranstaltungen im Westen, also in Bayern und in Hessen. Und so dieses Gefühl, sich selber einen Weg durch das Material bahnen zu müssen und aber eben auf Probleme zu stößen und selber eine Haltung dazu entwickeln zu können und zu müssen vielleicht auch, also sei es jetzt das Thema 5%-Hürde, was eine Rolle spielt, sei es das Thema Presse- und Meinungsfreiheit, so wo wir verschiedene Blickwinkel darauf haben, von sehr konservativ bis sehr links, ist alles dabei. Ne? Aber wir stellen die Sachen gegeneinander, eine Meinung bilden kann sich dann jeder selber. Und natürlich trotzdem sind wir ja, du triffst ja als Filmemacher eine Auswahl. Natürlich treffen wir eine Auswahl. Also ansonsten muss man einfach, Andreas Dresen, Freund von uns und bekannter Filmemacher, da sagt man ja, dann musst du dich eben ans Fenster stellen und musst nur auf die Straße schauen.
Das wäre die Realität quasi.
Aber das will ja niemand im Kino sehen. Und von unseren, weiß ich nicht, wie viel wir hatten, 96 Stunden, glaube ich.
95 Stunden.
Hat 95 Stunden, gesagt, danke. Bitte. Das will ja auch niemand im Kino sehen. Also insofern muss man schon das Ganze auch so erzählen, dass es für uns, Wahlkampf ist auch unterhaltsam, also auch Politik ist auch unterhaltsam, es ist ja nicht nur bierernst, aber man muss die Brisanz und auch den Humor mit reinbringen. Und ich glaube, dass das Leben und so wie das Leben spielt, das wollen wir eben auch zeigen.
Die wunderbare Grit Lemke, die Dokumentarfilmerin, findest du die auch wunderbar?
Ja, ich liebe ihr Buch, Kinder von Heu, also großartiges Buch.
Und sie sagt ja, dass sie Dokumentarfilme schon immer spannender findet, weil sie ja auch im Grunde einen Spielfilm macht, aber der spielt halt im richtigen Leben, das ist echt. Und sie erzählt trotzdem eine Geschichte, die aber einen realen Hintergrund hat. Also sie macht einen Spielfilm, sie erzählt eine Geschichte, aber es ist nicht nur die Kamera irgendwo draufgehalten. Also ich kann ja die eine Geschichte erzählen oder die andere. Das ist die Entscheidung der Filmemacherin. Und sie packt das ja wunderbar. Ist so ein Ansatz, den ihr auch teilt?
Ich finde auch Dokumentarfilm interessanter. Das Irre ist eigentlich so, dass das Publikum auch immer sagt, ja, also wenn man so Leute fragt, Dokumentarfilm, ja, es ist noch viel toller als Spielfilm. Hä? Nur im Fernsehen mag das vielleicht der Fall sein, dass die Leute mehr Dokumentare schauen, aber im Kino ist das definitiv nicht der Fall.
Die Leute gehen nicht ins Kino, um Dokumentarfilme zu gucken, oder was?
Wenig.
Also es gibt absolute Ausnahmen, aber es ist sehr, sehr wenig. Also mir fällt, da müssen wir wirklich schon mehr als 25 Jahre zurückgehen. Buena Vista Social Club von Wim Wenders hatte damals mehr als 1 Million Besucher, um eine Zahl zu nennen. Das war sozusagen die absolute Ausnahme.
Das
war ein Dokumentarfilm, weil die Musik dann so populär wurde, aber in der Regel ist das absolut richtig, ist das, fristet der Dokumentarfilm ein Nischendasein. Also das werden wir wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Gesprächs auch mal thematisieren, wie ihr da durchgedrungen seid. Und da können wir ja vielleicht jetzt trotzdem schon mal anknüpfen, weil wenn ihr das verknüpft habt, den Dokumentarfilm mit Gesprächen, dann ist das Interesse ja erstmal größer. Die Erfahrung habt ihr, glaube ich, schon gemacht, weil in Berlin, im Babylon, glaube ich, da war die Hütte voll.
Boah, das war krass. Also ich meine, das ist das, was du als Dokumentarfilmer in der Regel nicht hast, dass du ein Kino mit 500 Plätzen voll hast.
Oh.
Also erstens gibt es natürlich nicht so viele Kinos, die so viele Plätze haben und du hast auch nicht so viele Kinos, die dann voll sind, wenn dann Dokumentarfilm läuft.
Oder?
Oh. Boah, Wahnsinn, Wahnsinn. Also das war, ich stand auch davor, ich muss auch sagen, ich hatte da echt dann auch Tränen in den Augen. Auch weil natürlich Das ist ja jetzt nicht Südthüringen. Da würde man eigentlich erwarten, dass es immer voll ist. Passiert auch nicht, weil vielleicht auch Leute Sorge haben, dass sie auch konfrontiert werden mit ihrer eigenen Wahlentscheidung, mit dem eigenen Gesicht, ne? Aber dass dann in Berlin so von außerhalb, dass dieses Interesse so groß ist, und so viele Menschen auch hinterher noch ganz lange da bleiben und noch mit einem sprechen wollen, das war schon ziemlich besonders. Hm.
Ist es dann auch so, wie du sagst, also so viele Leute, dann Gespräche, die 3,5 Stunden dauern, da ist ja im Endeffekt auch der Impuls jetzt für das aktuelle Projekt entstanden, nämlich auch jetzt den Wahlkampf von dem Thüringer Landtagswahlkampf zu dokumentieren. Vielleicht können Sie dazu ein bisschen was sagen, weil das muss ja immer wieder in den Gesprächen aufgekommen sein, zu sagen, ihr müsst jetzt erst recht wieder mit der Kamera raus.
Ja, also eigentlich hatte mein Mann damals schon gesagt, naja, also als erstes machen wir jetzt das, dann machen wir die Landtagswahl und dann machen wir die Bundestagswahl. Und haben gedacht, oh nee, immer nur, das ist so die harte Politik, das ist irgendwie auch irgendwann erschöpfend. Ne? Du musst ja eigentlich auch immer wieder eine neue Form finden. Du wirst dich ja auch nicht immer wiederholen. Also wie langweilig ist das, wenn du immer dasselbe machst? Und ich war eigentlich nicht so wirklich überzeugt davon, dass das Thema mich magisch anzieht, weil ich lebe in Thüringen, ich komme aus Thüringen, ich liebe mein Land, das ist klar.
Wo sind Sie geboren?
In Weimar.
In Weimar. Ja.
Also das war ganz klar, ja, 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 aber Film, nein. Und dann waren wir ich weiß nicht mehr, ich habe das nicht gezählt, wie oft das zu uns kam, aber immer wieder aus dem Publikum, ihr könnt doch jetzt nicht aufhören, ihr könnt doch jetzt nicht aufhören, ihr müsst doch jetzt weitermachen, jetzt müsst ihr weitermachen. Und dann haben wir irgendwann gedacht, naja, es ist ja irgendwie vielleicht auch unsere Aufgabe als Bürger. Also wenn man das Thema Demokratie ernst nimmt, darüber haben wir ja gerade schon mal kurz gesprochen, heißt das ja auch für den Einzelnen, was kann er denn tun, um Demokratie zu unterstützen oder zu fördern, wenn man denn Demokratieverfechter ist? Und ich würde sagen, das sind wir beide aus ganzem Herzen. Und dann ist eigentlich nur unsere Möglichkeit mit unserer künstlerischen Arbeit, sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Und das schließt eigentlich wieder den Kreis zu dem Unterschied Journalisten und Filmemacher. Ne? Also wir arbeiten ja auch nicht nur für den kurzen Moment, für die kurze Schlagzeile. Uns geht es wirklich darum, den großen Bogen zu spannen, also zu begreifen, wie entstand das, was kommen wird sozusagen, ne? Jetzt in dem Film. Und das aber nicht als und dann und dann und dann, das will niemand sehen. Aber wo sind so die Verpflichtungen, die Verflechtungen zur Gegenwart? Wo sind vielleicht Dinge wie im Wahlkreis, also in der Arena 196 war es eben das Thema Kampagnenplattform, wie das Einwirken von außen, von progressiven Kräften auch demokratieschädliche Elemente haben kann. Und die Frage ist eben, wie kann das in dem Film jetzt auch, also wie kann da auch etwas gefunden werden, was über den Wahlkampf hinaus erzählt wird? Weil der Wahlkampf alleine wäre total langweilig, wenn wir das zeigen würden. Wir brauchen ungefähr ein halbes Jahr im Schnitt, wenn alles gedreht ist. Das ist ja wahnsinnig viel Arbeit. Und was können wir sozusagen als Plus noch dazu finden?
In einem halben Jahr Schnitt, sowas dauert so
mindestens
lange. Und dann können wir auch so alles schon vergessen, da ist dann hier das
Thüringen genau, schon. Genau, und deswegen ist eben die Frage, was kann man noch erzählen, was eben nicht nur den Wahlkampf abbildet? Und das Fernsehen, das ist ja auch einem anderen Publikum verpflichtet. Ne? Das Publikum im Fernsehen möchte gern jetzt ganz schnell, also wenn wir jetzt 2 Tage danach den Film fertig hätten, nach der Wahl als Ministerpräsident, das wäre das für das Fernsehen attraktiv gewesen. Aber doch nicht, wenn das ein halbes Jahr später ist. Aber man kann zum Beispiel die Arena 196 heute schauen, der Wahlkampf war 21. Niemand geht aus diesem Film raus und sagt, na, ist das so lange her, es interessiert mich doch gar nicht. Es geht nicht darum, wer gewonnen hat. Es geht darum, wie und was da stattgefunden hat. Und das müssen wir jetzt hier auch erzählen.
Jetzt haben wir noch gar nicht beschrieben, was ihr in dem Film momentan macht. Wir haben darüber gesprochen, dass ihr Bodo Ramelow interviewt habt, aber ihr interviewt, begleitet ist. Ich bin in meinem Journalistenmodus drin, merkt man. Also begleitet. Und das macht ihr mit allen Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten?
Also ich habe angefragt AfD, CDU, SPD, Linke, BSW und Grüne und FDP. Mhm. Also alle, die irgendwie eine Chance haben, weil sie bereits im Landtag sitzen oder weil sie eine Chance haben, reinzukommen aufgrund der Umfrageergebnisse. Das war bei der Arena anders, weil wir da ja auch eine kleine Partei, die ÖDP, dabei hatten und dieses Thema der kleinen Partei auch aufgegriffen haben, was total unter dem Radar läuft, total und wirklich echt extrem wichtig ist. weil es ja eine Repräsentationslücke ist von den vielen, die kleinere Parteien wählen und null vorkommen. Die sind einfach nicht da.
Sonstige.
Der Halt wird nicht da.
Die laufen unter Sonstige.
Ja. Das ist einfach unverschämt. Also ja. Man muss auch Sonstige aufführen. So, gut. Aber hier geht es ja jetzt nicht darum, sozusagen das große Spektrum der Parteien abzubilden oder exemplarisch, sondern es geht ja darum, wie sich Macht bildet. Und insofern können wir dieses Mal nur die reinnehmen, die irgendwie eine reelle Chance haben. Und die habe ich alle angefragt und es haben alle zugesagt, bis auf Björn Höcke. Und ich war auch bei der AfD-Fraktion zweimal. Ich hatte auch Gespräche unter anderem mit Tom Braga, dem parlamentarischen Geschäftsführer. Und ich habe von den Mitarbeitern der Fraktion schon auch eine Befürwortung bekommen. Ich habe auch hingeschrieben. Aber entscheiden muss ja letzten Endes Björn Höcke selber. Also es können ja nicht die Mitarbeiter entscheiden, ob er das möchte. Und ich kriege keine Rückmeldung. Also insofern,
aber so ein laufender Prozess, also es könnte noch passieren, dass er zusagt?
Ach, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber ich versuche es einfach weiter, weil ich finde, es ist eine Leerstelle. Und in dem Fall können wir, also bei der Arena hatte der AfD-Kandidat auch nicht zugesagt. Und da muss man sagen, ja, dann ist er eben nicht drin. Das ist ja jetzt auch... Das muss man auch ernst nehmen, also wenn jemand nicht möchte. Weil, also ein Dokumentarfilm macht man immer zusammen, ne? Das ist nichts, wo, wie gesagt, wir sind keine investigativen Journalisten. Ich finde das super, was die machen, aber das sind wir nicht. Also wir arbeiten miteinander. Und wenn er das nicht möchte, okay, dann habe ich darauf Rücksicht zu nehmen. Aber in dem Film geht es ja, ist das ja anders. Und Björn Höcke ist eine Person der Zeitgeschichte. Er hat auch eine reelle Machtperspektive. Da können wir nicht sagen, wir lassen das raus. Das ist zum Beispiel auch was, wo wir uns eigentlich täglich damit jetzt beschäftigen. Wie können wir das erzählen? Und ohne nur vorzuführen. Also
ja, natürlich ohne, dass er der Elefant im Raum ist. Das ist ja manchmal so, ja, dass man so das Gefühl hat, alles dreht sich da um einen, der aber abwesend ist und trotzdem wird er thematisiert. Das passiert dann ja mitunter.
Unter der Vorwurf, ihr hättet ihn die AfD geschnitten. Das ist ja, kann ja auch eine Entscheidung sein, aber wenn ihr die gar nicht getroffen habt, sondern eher die Entscheidung des Kandidaten war.
Ich kann das ja nachweisen.
Kommunizieren oder irgendwie mit künstlerisch, dramaturgisch mit einarbeiten.
Ja, das müssen wir machen, weil also so wie wir, das ist auch was ziemlich, soll ich sagen, das ist etwas, was uns als Dokumentarfilmern wichtig ist. Wir legen ja im Grunde genommen Systeme offen. Und ich finde, es gebietet die Ehrlichkeit auch, unser System aufzulegen. Also ehrlich sein dem Zuschauer gegenüber und nicht etwas vorzuspiegeln, was nicht ist. Also insofern legen wir auch unser System offen. Mhm. Und das haben wir bei der Arena auch gemacht. Also wen wir angefragt haben, wie unsere Bedingungen sind. Und eigentlich Bedingungen sind eher eine Offerierung. Das heißt bei uns, wir begleiten nur Termine, die Kandidaten selber möchten. Wir stellen immer Kamera und Ton aus, wenn sie sagen, das nicht. Und wir benutzen auch Material nicht, wenn sie sagen, bis 24 Stunden danach, das möchte ich sperren, ich möchte nicht, dass das irgendwie Verwendung findet.
Aha. Und haben Sie später nochmal eine Möglichkeit, Einspruch, also beim finalen Schnitt Einspruch zu erheben?
Ja, wir haben den Film fertig gemacht und haben auch alle eingeladen, dass sie zu uns nochmal kommen können, weil natürlich gibt es auch Szenen, wo man sehen muss, kann denn diese Person überhaupt damit leben? Also es gibt beispielsweise in der Arena 196 eine Szene, wo die Stefanie Erben darüber spricht, wie eben aus den eigenen Reihen, also vom Bundesgeschäftsführer, der eigene Wahlkampf und die eigene Basis torpediert wurde. Damit muss man auch leben können, dass man den Geschäftsführer im Grunde genommen da
düpiert.
Ja, aber er hat die ganze Basis ja ebenso düpiert, ne? So, also entgegen einer Mehrheitsentscheidung. Und sie ist ja Parteimitglied und sie ist überzeugte Grüne und damit muss sie ja auch leben können. Wenn sie jetzt gesagt hätte, oh nee, das kann ich gar nicht, also es geht gar nicht, dann hätten wir uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen. Also wie wir das vielleicht auch entschärfen. Ne? Weil letzten Endes müssen ja diese Menschen mit dem Bild weiterleben, was wir von ihnen schaffen. Das ist ja unser Bild, das ist ja nicht ihr Selbstbild. Und die Thüringen und die Wahl sieht ja aus der Sicht von Mario Vogt anders aus als von uns und aus der Sicht von Bodo Ramelow anders als von uns. Und die müssen damit leben können.
Ist ja ethisch ganz schön integer, muss ich sagen. Ja. Also das ist, ja, das habt ihr euch vorher gesagt, ist, und dass ihr das so macht. Man kann ja auch sagen, wir sind investigativ unterwegs und gucken und ballern uns da was zusammen, aber ihr macht das tatsächlich mit Einspruchmöglichkeit.
Ja, weil ich finde das wichtig. Das gebietet einfach der Respekt dem anderen gegenüber. So. Und das wollen wir, das ist unsere Haltung. Wir möchten nicht, dass so mit uns umgegangen wird und wir erwarten, und das, was wir von anderen erwarten, ne, die Bibel. Also, so, wir möchten einfach auch nicht das tun, was wir bei uns selber nicht möchten.
Habt ihr da wirklich so eine kleine handgeschriebene Bibel für euch?
Nee,
das ist
so,
das ist so unser kleiner.
So weit geht's nicht.
Fibel oder Bibel, das ist ein Unterschied.
Nee, also ich hatte jetzt schon Bibel gesagt.
Bibel, aber ich habe natürlich als Ossi Fibel verstanden, ne? Das ist halt klar. Aber es geht ja beide.
Mein Mann ist Westdeutscher, der kann mit der Fibel nichts anfangen.
Ja, das kann
der ist Westberliner.
Die wissen nicht so viel, kannst du auch nicht, ist ja auch nicht so schlimm.
Aber der ist mutiger als ich.
Wirklich?
Ja, der ist viel mutiger. Also wenn wir so also über Ost und West reden, und über Demokratie und Meinungsfreiheit und so. Ich bin wirklich echt so ostdeutsch.
Echt?
Ja, ich bin so meine sozialisiert. Wahrnehmung,
du bist die Taffe, die alles managt und die Kerle machen da mit und so.
Nee, das mag vielleicht nach außen so wirken. Aber wenn wir am Schnitt sitzen, ich erinnere mich, ich bin als Jugendliche echt jede Woche ins Theater gerannt. Mhm. Und das war einfach das war so großartig, wenn man dann zwischen den Zeilen so die Wahrheiten erhascht hat, ne? Und und dieses so zwischen den Zeilen erzählen. Ich bin viel vorsichtiger. Also Wolfgang hat da viel mehr Mut und sagt, nee, natürlich machen wir das und das zeigen wir. Und ich war so, nee, das ist mir irgendwie ein bisschen zu krass. Also es ist schon so eine Ergänzung. Also so der Mut von Wolfgang und meine Vorsichtigkeit, so zwischen den Zeilen zu erzählen, die verquickt sich da eigentlich.
Ach, interessant. Ja. Warum heißt denn die Firma 1,60 Meter?
Soll ich mal aufstehen? Also wir sind...
ihr seid beide 1,60 Meter?
Nee, das stimmt nicht. Also wir sind ja eigentlich drei Leute. Ist noch Stefan Petermann gehört noch zu uns. Der ist vor allem Autor, Schriftsteller, aber bei uns macht Stefan eben auch viel Ton. Aber wenn man eben wenig Geld hat, da zu dem Thema kommen wir ja noch, dann können wir nicht noch jemanden einspannen, für nichts zu arbeiten. So, also deswegen, Wolfgang, Stefan und ich, wir sind zusammen eine Firma und als wir uns überlegt haben, wie sollen wir denn heißen, sind die zwei Männer irgendwann darauf gekommen, wir können doch irgendwie den Durchschnitt zwischen uns wählen. Und der Durchschnitt war 1,66 Meter. Ja, der Körpergröße. Und 1,66 Meter, da haben die beiden gesagt, das führt irgendwie auf eine falsche Fährte, weil dieses Genre bedienen wir nicht. Sozusagen die lustige Erklärung, also zu viel Sechsen da drin. Und das andere war, dass wir, das heißt, dass die Höhe der Augen beim erwachsenen Menschen sich in etwa statistisch gesehen auf 1,60 Meter Höhe befinden. Und insofern war das eine schöne Metapher für, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Der Wirklichkeit, dem Protagonisten. Wir schauen auf niemanden herauf, zu niemandem herauf und wir schauen auf niemanden herab.
Auf Augenhöhe mit dem, der Durchschnittswert, was ist alles für Durchschnittsberechnung?
Ja.
Ich frage mich, warum wir überhaupt reden. Ne? Es geht ja angeblich um eine Crowdfunding-Kampagne, dass er Geld braucht und so weiter. Ist doch kein Problem, man geht doch einfach zum MDR und sagt, wir haben ja ein tolles Ding gemacht, ne? Was gibt's denn da zu lachen? Und dann sagt man hier, wir haben da 3,5 Stunden Gespräche und toll, das ist doch das ideale Ausspielding der MDR mit seiner Mediathek. Da gibt's irgendwie so, eine mitteldeutsche Medienförderung, da geht da hin, holt die Kohle ab, das ist ja mit dem Konzept super, da rennen die euch ja die Türen ein und da könnt ihr losarbeiten und müsst ihr nicht im Lokalradio Interviews geben. Ist doch einfach, oder?
Tja, schön wäre es, wenn das so wäre. Das gehört eben auch zur Offenlegung des Systems. Wir legen eben auch die Finanzen offen. Und wir haben uns mit der Arena 196 dreimal beim MDR vorgestellt. Im Vorhinein, währenddessen und danach. Und es gab kein Interesse an dem Film. Wir haben...
Moment, ganz kurz. Nachdem der erfolgreich war, aber das sind
also
ein paar Typen aus Weimar, lass das mal machen und so, ne? Aber nachdem ihr im Babylon, also bundesweites Echo...
also das Echo war natürlich mega. Jetzt so. Zeit und Spiegel und
danach
und
hat der
MDR, und Deutschlandfunk.
Also richtig, also das Feuilleton hat es gefeiert, Menschen haben es gefeiert, haben 3,5 Stunden Publikumsgespräche. Ja. Danach hat der MDR auch noch gesagt, ach nö.
Ja, der MDR sagt, also ich meine, geht ja im Grunde genommen um erzählenden Dokumentarfilm und es gibt nur wenig Plätze für erzählenden Dokumentarfilm. Und der MDR hat den nächsten Platz für einen erzählenden Dokumentarfilm 2027. Da wollen sie nicht mehr über über Thüringen reden. Da kann ich auch verstehen, dass man sagt, ah, das ist dann ein bisschen weit weg. So.
Also Sie sind Gefangener ihrer eigenen Strukturen, kann man so ein bisschen zuspitzen. Also ja. Wenn Sie sagen 2007, man könnte ja sagen, okay, wir vergessen mal die ganzen Regelungen.
Ja.
Jetzt ging es auch. Aber das ist in der Tat ein öffentlich-rechtliches Problem. Gibt es auch andere Beispiele.
Ja. Erzählt auch was darüber, was Dokumentarfilm ist. Wenn wir heute darüber reden, was über Dokumentarfilme, ist das für 2027, heißt das, das ist voll geskriptet. Ne? Das heißt auch was über das Verständnis von Dokumentarfilmen im Öffentlich-Rechtlichen.
Es gibt wirklich ein Drehbuch zum Dokumentarfilm.
Ja, natürlich, das muss man noch einreichen.
Also es ist schon so, deswegen gibt es auch immer diese ganzen Einstellungen, ja. Diese Inserts, nennt man es, glaube ich, also wo man dann eben sieht, wie jemand beim Bäcker steht und scheinbar spontan gefilmt wird, aber gut. Dabei ist es...
Aber vergessen wir mal den MDR oder die Mitteldeutsche Filmförderung.
Das spielt eine Rolle, das spielt eine Rolle, das hat miteinander zu tun.
Ach.
Es gibt die Mitteldeutsche Medienförderung, das ist ja der große Förderer für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Da haben wir dann auch das Objekt, also dieses Projekt eingereicht. Die haben ja auch die haben die Arena ja nicht gefördert, weil wir da auch gar nicht einreichen konnten. Also deren Bedingungen erfüllten wir nicht. Da muss man ja im Vorfeld, und wir sind damals bei der Arena, mussten wir ganz rasch einreichen. Also anfangen, das ging gar nicht, dass wir da noch hätten Förderanträge schreiben können. Aber bei der MDM, Mitteldeutsche Medienförderung, kann man eben nur Förderung bekommen für die Postproduktion, also für den Schnitt und so weiter, wenn man vorher schon von ihnen gefördert worden ist. So, also insofern ging das nicht. Aber diesmal haben wir gedacht, dieses Mal, wir haben die Mega-Referenz, wir haben den super Film, wir haben die vielen super Kritiken und so weiter. Na, also, das, jetzt muss es klappen. Hm. Wir wurden auch immer wieder aufgefordert, geht doch mal zur MDM, weil wir haben mit der Thüringer Filmförderung, muss man dazu sagen, die sind wirklich großartig. Da sitzen, sind keine Verhinderer, da sitzen echt Ermöglicher. Hm. Also ohne die gäbe es uns nicht, weil sie uns wirklich bei vielen Filmprojekten unterstützt, also gefördert haben. So, und da auch immer, Mensch, geht doch mal zu MDM und macht das doch mal größer und dass ihr auch mal Geld verdient damit. Also nicht immer nur totale Selbstausbeutung. Bei der Arena 196 hatten wir 15.000 Euro, also für die Postproduktion dann. Aber damit kann man letzten Endes, konnten wir den Mietwagen, den wir auf eigene Kosten vorher Monate gemietet haben, um immer nach Südthüringen zu fahren, und unsere Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Also da sieht man auch, was es heißt, also wie wichtig das für uns ist, ne, als Dokumentarfilmer. Das wollten wir dieses Mal anders machen und dachten, oh, jetzt können wir eigentlich auch mal, so wie jeder Arbeitnehmer ganz normal einfach ein Geld im Monat hat, das kriegen wir jetzt vielleicht auch mal. Ja. Hm. Und was passiert? Die MDM ist ja, da sind ja die drei Ländergesellschafter, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen. Thüringen hat definitiv dazu gestimmt. Es gibt da einen sogenannten Vergabeausschuss. Ah. Wir haben da dieses Drehbuch, dieses Treatment, haben wir da eingereicht, plus also sehr umfangreich, das haben wir alles eingereicht. Und dann sitzen Vertreter vom Fernsehen drin und noch von der Filmwirtschaft. Es sind 11 Leute. Hm. Und bei diesen 11 Leuten braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Und für diesen Film, der sich mit Thüringen beschäftigt, mit Demokratie, der diese Wahl begleitet, hat sich keine Zweidrittelmehrheit
gefunden. Also 7 von 11 hätten zustimmen müssen, dann wäre es so gewesen. Ne? Also
nicht.
So. Also ja, ich habe so eine Zweidrittelmehrheit. Ja.
Ja.
Wie heißt der Film?
Ja, im Moment, der Arbeitstitel ist die Schicksalswahl. Ob es bleibt, das werden wir sehen. Aber ich finde das ehrlich gesagt unglaublich.
Ja.
Also...
Jetzt kann man, ihr wart fassungslos, habt euch aber dann schnell wieder gehabbelt, weil man kann ja dann sich
in schnell. hat schon ein paar
Tage gedauert, aber sitzt ja jetzt hier ganz fröhlich auf der einen Seite und ihr macht ja auch weiter offensichtlich und habt doch Hoffnung und es gibt ja eine Kampagne, das ist der Grund, weil wir natürlich Interesse daran haben, warum du hier bist, um zu sagen, Leute, wenn ihr mal einen Zehner, einen Fuffi, ich habe auch Leute gesehen von der Uni Weimar, hier Josef Vogel, der renommierte
mein Professor
hat da gespürt. Ja, und Leute, auch die 500 Euro spenden, Leute, die sie auch leisten können. Krass. Also da bin ich aufmerksam geworden, ich sage, Josef Vogel, wenn der dir das spendet, dann können keine Trollos sein. Da muss das schon, das ist schon dann irgendwas Interessantes. Ach, die sind das, 196er, ja. Und dann kam es bei mir auch so. Mhm. Und ich dachte, aha, okay, interessant. Und da habt ihr schon ein bisschen Geld zusammen. Und das ist jetzt die Idee zu sagen, Teil mit Crowdfunding oder mit Spenden, mit Unterstützung von Privatmenschen weiterzumachen.
Ja, also ursprünglich kam die Idee gar nicht von uns, sondern das waren zwei... Also ein Student und eine Studentin aus Berlin, die in der Arena waren und die hinterher zu uns kamen und gesagt, ey, Wahnsinn, wir wollen euch unterstützen, dass der Film weiter gezeigt wird und wir wollen überhaupt kein Geld, wir wollen einfach nur helfen. Und dann haben sie irgendwann immer gesagt, Mensch, für die neuen Filme wollen wir nicht ein Crowdfunding machen? Wir haben immer, oh nee, 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 und wir haben doch hier, ach, MDM, das klappt ganz sicher und so, also... Bis wir dann halt so aufgewacht sind und ist das nichts diese passierte.
Ossi, die Ossi-Bescheidenheit so ein bisschen, also beim Geld so, ach naja, ich bin doch gar nicht so.
Ja, das bin aber doch, wie gesagt, nur ich der Ossi. Ja, Wolfgang ist ja jetzt aus West-Berlin. Nee, wir waren uns einfach sicher, dass die MDM da gar nicht drum herumkommt, uns zu fördern. Hm. Und naja. Gut, und die haben immer wieder auf uns eingeredet, die haben so einen ganz süßen, sanften Druck auf uns ausgeübt.
Das ist der Beste.
Wollen wir nicht doch, und wir würden auch und so. Und dann haben sie irgendwie gesagt, okay, wir kümmern uns jetzt mal und haben dann einfach so verschiedene Crowdfunding-Plattformen sich angeschaut. Und uns war klar, irgendwann, wir wollen den Film machen. Und wir hatten immer noch die Hoffnung, dass die Thüringer Filmförderung uns unterstützt, wussten das aber nicht, weil ja die Entscheidungsprozesse auch immer... Du weißt ja nie, wann irgendwie was entschieden wird. Also haben wir gesagt, okay, die 100.000, die wir jetzt von der MDM nicht bekommen haben, vielleicht kriegen wir ja so 40 von der Thüringer Filmförderung. Aber für ein Jahr Arbeit, also ist das ja, selbst wenn man jetzt zwei Leute nimmt und 20.000 durch ein Jahr Arbeit, also 12 Monate, bleibt monatlich auch nicht viel rüber. Mal ganz abgesehen von unserer Technik, von dem Auto, was wir mieten müssen, dass wir eigentlich auch andere Leute noch bezahlen wollen, die mit unterstützen. So. Also bleibt nicht viel übrig. Da haben wir gesagt, okay, wir versuchen einfach mal wirklich jetzt mega hochgegriffen. Ich habe nicht geglaubt, dass da mehr als 1.000 Euro zusammenkommen. Wir versuchen jetzt einfach mal so dieses Crowdfunding. Und da sind jetzt innerhalb von 12 Tagen, glaube ich, weiß ich nicht genau, wie viel jetzt drauf ist, 4.500 oder irgendwie sowas, ne? Zusammengekommen. Und das ist Und man merkt, dass es einige Menschen gibt, denen das extrem wichtig ist, die dann andere Leute angeschrieben haben und gesagt haben, hier, unterstützt das doch mal. Und so ist es zum Beispiel auch mit Josef Vogel gewesen, ne? Dass eine Freundin, die in der Uni arbeitet, gesagt hat, sie schreibt jetzt einfach alle ihre Kontakte an. Und Josef Vogel war ihr Doktorvater, also ich habe auch bei ihm studiert. Ich habe Medienkultur studiert und mein Mann Mediengestaltung. Ja, und wenn dann solche Namen eingehen, manche spenden auch anonym. Und dann denkst du so, oh mein Gott. Ja, das hat schon auch eine Bedeutung, muss ich sagen, für uns. Moralisch, also finanziell ja sowieso, aber es gibt eben auch so ein bisschen Wind in den Flügeln, dass wir nicht die Einzigen sind, denen das wichtig ist. Und eine Erzählweise, die das Fernsehen nicht bieten kann, das muss man ja auch sagen. Die schaffen diese Nähe nicht, weil sie ja nicht so lange dabei sind wie wir, ne?
Der Druck größer ist?
Naja, und das muss eben sehr schnell raus. Es muss sehr schnell raus, muss dann also nach der Wahl raus. Und es muss ja auch so sehr tagesaktuell sein. Und natürlich geht es ja auch eher darum, Schlagzeilen zu machen. Das muss man ja auch sehen. Die Presse hat den Druck, Schlagzeilen zu produzieren. Und wir produzieren aber keine Schlagzeilen.
Also und Schlagzeilen kann man am besten produzieren, wenn es sozusagen in einem aktuellen Umfeld ist, einer Wahl und dann 2 Tage später dann eben der Dokumentarfilm ausgestrahlt werden
wird. Ja, und wenn man das eben auch schnell zuspitzen kann, aber diese Zuspitzung ist ja gar nicht das, was uns interessiert. Insofern unterliegt das Fernsehen, das muss man ja auch sagen, einem anderen Druck als wir. Aber den Druck, dass wir irgendwie leben müssen von unserer Arbeit, der ist dann irgendwie auch da.
Ist es eigentlich so, also als ihr da abgelehnt wurde, jetzt auch beim MDR, dass das genau die Begründung war oder mutmaßt ihr das nur, also dass eben sie zeitnah das machen müssen, weil es wird ja irgendeine Begründung geben, warum man euch nicht fördert.
Es ist ja derselbe Redakteur, der sitzt an der Stelle für den Dokumentarfilm, der sitzt auch im Vergabeausschuss. Also da ist natürlich schon mal gleich eine Hürde da und wenn, das muss man ja auch sehen, natürlich wollen dann die Redakteure die Projekte finanziell fördern, die sie sowieso produzieren. Also das verstehe ich ja auch, ne? Andererseits sehe ich dann, werden da 5,3 Millionen ausgeschüttet und wir bekommen nicht mal 100.000, die wir beantragt haben. Das ist lächerlich. Also eine lächerliche Summe für die. Also insofern, ich habe da schon meine Probleme damit und halte das für demokratieverachtend.
Bevor wir dann nochmal ausführlich, Carsten hat das glaube ich auch Zahlen.
Aber das ist ja schon weggesprochen. Demokratieverachtend ist schon eine harte Diagnose.
Ja.
Ich wollte im Grunde nur noch mal jetzt so zwischendurch zusammenfassen, bevor am Ende noch mal dann die Fakten nennen, wo man dann auch eben sich beteiligen kann am Crowdfunding. Mhm. Also, dass ich richtig verstanden habe. Also, gut 4.000 Euro sind jetzt schon zusammengekommen und es braucht, damit das wirklich gut finanziert ist, wie viel? Um die 100.000 waren das jetzt?
Naja, oder? Also wir haben 60.000 bei dem Crowdfunding. Also, naja, ob das jemals zusammenkommt, aber ich muss sagen, jeder Euro ist ja großartig für uns. Wir haben jetzt auch letzte Woche eine Nachricht von der Thüringer Filmförderung im Briefkasten gehabt, dass sie also uns 40.000 genehmigen, sodass wir also wirklich für den Dreh jetzt abgesichert sind, was wirklich eine mega, mega Nachricht für uns war, weil uns, also wir sind ja überwiegend Künstler, wir machen ja wenig Auftragssachen. Also das heißt, wir müssen wirklich von den Sachen auch leben und uns geht es ja gar nicht darum, Reichtümer anzuhäufen. Also wir leben wirklich auf studentischem Niveau, wir haben zwei Kinder, ein Enkelkind und so, also unsere Kinder wissen, was das heißt, mit sehr niedrigen, auf niedrigen Lebensstandard zu leben und auch nicht Urlaub und sowas, ne? Das alles wegzulassen, weil die Arbeit sozusagen das Leben ist. Leben und Arbeit verschwimmt. Aber ein bisschen was brauchen wir halt auch. Und insofern war die Thüringer Filmförderung einfach nur, also ich kann denen gar nicht genug danken, weil sie einfach so.
Glückwunsch, dennoch, wird das nicht reichen für die Produktion, für die Postproduktion, braucht es noch das Geld. Derzeit sind wir bei 4.510 Euro und 10 Euro können ja schon helfen. Die Plattform heißt GoFundMe und wir werden das nochmal verlinken auf unserer Seite, sicher auch zu dem Interview nochmal, wo es sicher auch transparent ist, was mit dem Geld dann passiert. Das läuft noch bis wann? Also
wir lassen das einfach laufen, bis der Film fertig ist. Ah. Ja, also weil wir werden ja auch während der Zeit des Schnitts daran arbeiten und Schnitt ist ja bei uns, das kann ich vielleicht auch erzählen, das ist sehr aufwendig. Also wir haben von jedem Tag, für jedes Wort, was jeder Protagonist bei uns sagt, schreiben wir auf. Also wir verschriften alles, alles. Und beim letzten Mal haben Wolfgang und ich so für uns festgelegt, dass das, also wir schauen getrennt das Material, das hat sich als sehr gut herausgestellt, als streitminimierend. Wir schauen nicht zusammen und kämpfen dann, oh, was ist wichtig, sondern jeder guckt für sich alles Material. Wir werden mehr als 100 Stunden zusammenkommen. Gut, also sagen wir mal 150 Stunden, sag ich jetzt mal hypothetisch. Dann schauen wir die jeder nochmal getrennt voneinander an und notieren uns von allem, was wir wichtig finden, was wir gut finden. Und nur das werden dann wahrscheinlich immer noch, weiß ich nicht, vielleicht 90 Stunden sein, die dann in die engere Auswahl kommen. Und das ist dann schon mal die erste Reduktion. Wir diskutieren nicht. Wenn der eine sagt, oh, das finde ich total super und der andere sagt, unwichtig, dann keine Diskussion mehr. Also dann kommt das nicht in den Film.
Ah.
Und das hat sich bei der letzten Produktion das erste Mal als
streitminimierend, ehestreitminimierend.
Ja. Naja, man ist ja auch ein Ehepartner. Natürlich, man geht ja von morgens bis abends auch, man geht ja dann mit so einem Streit auch ins Bett, ne?
Also. Oh, meine Güte.
also das ist sozusagen die erste Grundlage, die erste Minimierung und dann ordnen wir das zu Themen zu.
Mhm.
Wir machen uns also so kleine Karteikärtchen, die hängen dann an einer riesigen Wand.
Richtig analog.
Also ja, damit wir da den Überblick behalten. Dann, was weiß ich, dann ist das Thema Wirtschaft, Wald, Arbeitskräfte, Migration, was weiß ich, was jetzt alles für Themen da aufploppen, die für uns wichtig sind. Und dann haben die Kärtchen unterschiedliche Farben, damit wir wissen, welcher Protagonist da jeweils drin ist. Und dann fangen wir an, daraus zu rauszusuchen, was ist denn jetzt so eine besonders gute Szene. Aber jetzt muss man auch wissen, man kann auch nicht nur gute Szenen aneinander schneiden. Weil, man mag sich das vorstellen mit einer Perlenkette. Wenn du nur eine Perle an der anderen Perle hast, dann ist die einzelne Perle gar nichts mehr wert. Du musst dem Zuschauer auch eine Möglichkeit lassen, mal durchzuatmen. Weil ansonsten, wenn der immer alles nur pling, pling, Ausrufezeichen, hier achte jetzt drauf, da kriegt der eine Meise. Also du brauchst zwischendurch Momente, wo die Konzentration nachlassen kann. Und der aufmerksame Zuschauer sieht das vielleicht und kriegt aber dann später in der Szene das nochmal als Thema etwas erweitert gespiegelt. Ja, so. Das heißt, der aufmerksame Zuschauer merkt sozusagen, da sind ganz viele dramaturgische Punkte gesetzt. Und hier kriege ich nochmal so einen kleinen Surplus und das ist sozusagen noch eine Erweiterung dessen und der andere nimmt es jetzt zum ersten Mal wahr. Also deswegen muss man gucken im Dokumentarfilm, dass man da nicht nur die Hammer-Szenen aneinander schneidet, sonst wird es einfach nur Krawallfilm. Und da sozusagen diese Szenen auseinander zu dividieren, zu schauen, wie stehen die Protagonisten dazu. Wir können nicht an jedem Thema alle Protagonisten erzählen, sondern eben ausgewählt und dann eben, wie sich das so, diese Koalitionssachen, wie sich das dann konstituiert, da müssen wir eben auch überlegen, weil nicht, die werden uns nicht alle in ihre
Verhandlungen einladen.
Ja, genau.
Schön wäre es. Ne?
Ja, genau. Also sie haben das zwar alle gesagt, aber ich glaube da nicht dran, dass das auch nur irgendeiner macht. Und da ist eben dann die Frage, wie geht man damit um? Also wie lösen wir das dokumentarisch? Und das wird aber eine Aufgabe sein, da machen wir uns zwar jetzt Gedanken drüber, aber die werden wir am Schnitt lösen müssen, die Aufgabe, weil Dokumentarfilm entsteht dreimal. Also einmal in der Vorarbeit, einmal in der Durchführung und dann am Schnitt.
Ist beim Spielfilm übrigens so ähnlich, also sind auch die drei. Aber
beim Spielfilm liegt die Arbeit am Anfang beim Autor.
Stimmt, bei der Geschichte, beim Drehbuch.
Das genau,
stimmt.
Und bei uns ist die Geschichte eigentlich am Ende. Aha. Also das dokumentarische Arbeiten erschließt sich am Ende die Geschichte. Und das ist ja dann eben auch unsere Arbeit als Filmemacher, ne? Dass wir das in eine Geschichte verpacken, die der Wahrheit so nah wie möglich kommt, also unserer Wahrheit, und deren und irgendwie auch matcht so mit der Wahrheit der Protagonisten und zugleich aber für den Zuschauer etwas ergibt, was sich nicht unbedingt linear erzählt, aber was trotzdem, wo man trotzdem das Gefühl hat, man hat einen Anfang und man hat ein Ende und dazwischen spannt sich ein Bogen, dem man folgen kann.
Was ich also raushöre, ist, also Schnitt ist mit entscheidend, also es findet ja am Ende statt und man kann sich also nicht darauf ausruhen, dass man sagt, schon während der Dreharbeiten, wir haben doch tolles Material, man kann im Schnitt umgedreht auch nochmal alles kaputt machen.
Ja, das, also unter Dokumentarfilmern ist sehr verbreitet der Spruch Kill your darlings. Also wir hatten zum Beispiel jetzt schon...
Was heißt das?
Ja, also du hast bei den Aufnahmen, während du aufnimmst, denkst du so, mega, oh, ist das toll, ist das toll, das Material. Also es kommt auf jeden Fall in den Film. Ich bin so zum Beispiel letztens, wir waren vorgestern ja in Suhl mit Bodo Ramelow und da waren so ein paar Szenen, wo man so denkt, also es kommt auf jeden Fall rein.
Das
auf jeden Fall wird das im Film sein. Ob das dann wirklich im Film landet, wahrscheinlich nicht.
Ich kenne das bei Reportagen im Hörfunkbereich. Wir haben jetzt eine Sache über die Morde von Mechterstädt und da hatten wir so viele Interviews gemacht und so viel Material, wo ich irgendwann eine Überforderung gespürt habe und gedacht, wie sollst du aus dem Kram was machen? Es ist viel zu viel. Und der hat ja, und der eine labert da und da, und ich dachte, der Berg hat mich fast erdrückt. Gibt es im Dokumentarfilm auch sowas Ähnliches? Und man denkt, scheiße, viel zu viel Material. Ja. Wie soll ich dem jemals Herr oder Frau werden.
Ja, das ist, deswegen muss man eigentlich beim Dokumentarfilm schon während des Drehs auch sagen können, nein, das ist was mir schwerer fällt als Wolfgang. Wolfgang schaut schon immer noch mal zu mir mit so einem fragenden Blick, so, ist das wirklich wichtig? Und ich tendiere immer eher zum Ja und Wolfgang eher zum Nein. Und vielleicht hat er auch mehr verinnerlicht inzwischen, dass man so, es gibt auch das Glück des Dokumentarfilmes. Also wie zum Beispiel bei der Arena 196, dass eben Campact kam und sich das eigentlich erst während des ganzen Prozesses entschieden hat. Boah, was hat denn das für Auswirkungen? So. Und Wolfgang vertraut, glaube ich, aus unserer langjährigen Erfahrung heraus eher darauf, das wird uns begegnen. Ah. Und ich bin eher so, wo ich denke, nee, nachher begegnen sie uns nicht. Lass uns mal lieber aufnehmen. Aber Wolfgang weiß ja auch, ich meine, der macht ja den Schnitt, der weiß ja auch, was das heißt. Also bei uns ist ja auch der Drehtag nicht zu Ende. Wenn wir gedreht haben, sind wir von nach Hause und er überspielt das Material dreifach auf drei Festplatten und an unterschiedlichen Orten lagern, damit wir nicht irgendwann dann in Verlegenheit sind. Huch! Uns ist ja alles abgebrannt.
Abgebrannt und dann heißt auch alles furchtbar.
Ja, also wir sichern alles. Das heißt ja auch nochmal viele Stunden Arbeit für ihn. Aber vor allem, wir müssen ja hinterher auch des Materials Herr werden. Und das ist wirklich, 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 also es ist eine extreme Schwierigkeit. Am Anfang denkt man immer so, Gottes Willen, wie soll denn das was werden? Aber das kristallisiert sich dann irgendwann heraus.
Was wir vielleicht nochmal sagen können, also erstens, die jetzt zuhören, hören jetzt schon mal eine ganze Weile zu. Das erstmal danke, dass ihr weiterhin zuhört, liebe Hörer und Hörerinnen. Und wir überlegen ja vorher immer so grob, was wir fragen können. Auch jetzt mal sagen, es gab jetzt schon mehrere Punkte im Gespräch, da sind wir jetzt auch gerade beim Thema Schnitt, wo man sagen könnte, Schnitt und jetzt vielen Dank für das Gespräch. Wir lassen jetzt aber einfach mal die Mikrofone noch so ein paar Minuten offen, weil es gibt noch ein paar letzte Fragen und Informationen auch. Und deswegen auch die Frage mal hier auch gemünzt, da sind wir ja bei dem Thema, nicht zu viel Material, aber gleichzeitig hat man ja sich manchmal das Gefühl, wir lassen die Kamera mal weiterlaufen. Kommt das häufiger vor?
Ja, das kommt schon vor, aber das kommt vor, weil es gibt zum Beispiel, wir drehen ja jetzt mit Spitzenpolitikern, muss man ja auch sehen, die sind ja wirklich, ich möchte es gar nicht negativ sagen, aber sie sind mit allen Wassern gewaschen. Mhm. Und die wissen auch, was Journalismus kann, die wissen auch, was Presse kann und dass da jedes Wort ganz schnell in irgendwie Kanäle geraten kann, wo sie es nicht haben wollen.
Und dann inszenieren die sich und sagen, und dann am besten, ach, das will ich eigentlich nicht, wenn jetzt Kemmerich mit seinen Stiefeln hantiert und
das muss man ja auch. Also man muss das ernst nehmen und zugleich brauchen wir ja auch Material, was unterhalb der Bühne oder eben außerhalb der Bühne passiert, ne? Weil Spitzenpolitiker kann sich ja jeder Zuschauer ständig überall anschauen. Das ist ja für die Bühne, für die Öffentlichkeit, für die politische Bühne gemacht.
Ihr wollt die Zwischentöne.
Genau, und für uns, wir wollen auch die Zwischentöne. Und das ist schon auch so eine Balance. Also wann kann man sagen, wir machen das und wann machen wir die Kameras aus? Wie gesagt, wenn Protagonisten sagen, jetzt nicht, wir nehmen das total ernst. Das ist absolut deren Recht. Und wir versuchen das schon auch zu bekommen, aber ohne irgendwie heimlich dabei zu sein. Das ist wirklich, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Wir sind dabei und versuchen das auch, aber ohne als Spion da aufzutreten.
Ich finde es ja manchmal klasse oder mir reicht es oder finde es faszinierend, wenn die Kamera einfach nur auf dem Gesicht zeigt und die müssen mal kurz schweigen.
Ja.
Also im Moment, wo sie nichts sagen, ist so viel sagend. Also manche können das ja gar nicht aushalten, die sagen mal 10 Sekunden nichts und dann siehst du die nervösen Blicke oder manche ruhen auch und sie, also einfach, wenn nichts, vermeintlich nichts passiert, auf das Gesicht zeigen, finde ich total faszinierend.
Ah, das haben wir zum Beispiel mit allen Protagonisten schon mal immer am Anfang gemacht, in dem ersten Interview. Das sind ja auch die Aufnahmen, die in dem Teaser mit drin sind.
Ja, zur Crowdfunding-Kampagne.
Ja, genau, zur Crowdfunding-Kampagne, dass wir sie auch gebeten haben, in das einfach nur in die Kamera zu schauen, eine Minute, das muss man aushalten können.
Minute war's.
Ja, das ist schon auch eine Herausforderung. Und gerade bei so Podiumsdiskussionen, aber das ist ja eigentlich auch nicht der Moment, wo man so den Charakter abseits der Bühne bekommt, sondern das ist ja wirklich nur eine Bühne für die Bühne. Da bauen wir uns auf jeden Fall auch 2-3 Kameras auf, weil wir dann die Möglichkeit haben, mit dem Publikum zu schauen, das Publikum mit drin zu haben. Wir haben die Möglichkeit, auf jeden einzelnen der Protagonisten zu schwenken. Und das ist natürlich auch was, wenn man nur zu zweit arbeitet, dann Wolfgang baut eine Kamera auf als Totale, er nimmt eine, ist beweglich, läuft im Saal und ich habe dann eine, die auf die einzelnen Protagonisten schwenkt, wenn bei ihnen was passiert. Beziehungsweise wenn Moderator ist, auch vielleicht jemand anderen, der eben zuschaut. Und wir haben ja die Möglichkeit auch rein zu croppen ins Bild, ne? Also wir drehen ja.
Croppen ist?
Ja, also wir drehen ja 4K. Das heißt, um das dann auf einer großen Leinwand zu zeigen, können wir wenn du dir die Leinwand jetzt als vier Rechtecke vorstellst.
Nicht zoomen, sondern wie rausschneiden.
Genau, dann können wir uns sozusagen hinterher am Schnitt können wir uns einen Teil den
Ausschnitt rausnehmen. Ja, verstehe. Genau. Um das nochmal klar zu machen, in diesem Trailer, das ist ein YouTube-Video, kann man nochmal sehen, wenn die Menschen in die Kamera blicken, das ist Thomas Kemmerich, Mario Vogt, das ist Marion Wolf, Bodo Ramelow,
Katja Wolf.
Katja Wolf, Entschuldigung. Georg Mayer und Madeleine Henfling. Mhm. Das sind die auf jeden Fall drin vorkommen.
Ja, genau. Also die haben alle zugesagt. Und wir schauen jetzt, wie weit sie da auch weiter dabei sind. Also der Anfang war jetzt mit Bodo Ramelow. Ich muss sagen, so die Zusammenarbeit bisher war mit Linken und Grünen am unkompliziertesten. Und FDP auch. Also, nee, pardon, FDP ja. auch. FDP ist auch so
Cowboy ist
super
doch
unkompliziert. Ja, klar. Thomas Kemmerich war auch der Erste, der zugesagt hat.
Klar, glaube ich gerne.
Ich muss jetzt auf die Zuge beißen, jetzt nicht weiter nachfragen, aber die harten Fakten, ich glaube, Carsten, du kannst erstmal die Seite, das muss nochmal sagen.
Die Thüringer Schicksalswahl und GoFundMe, wir verlinken das auf unserer Seite, auf jeden Fall ist das Einfachste, braucht man nur draufklicken und dann kommt man auf die Seite und da ist ein Video, was im Grunde mehr sagt als 1000 Worte. Das ist ja immer besser, also Video ist immer besser als Radio, ist ja logisch, weil man da was sieht und hört und so. Und das werden wir verlinken und dann kann man da ein bisschen, ist auch spannend zu gucken, wer da spendet, wie viel. Das ist also,
es gibt auch anonyme Spenden.
Ja, stimmt. Guckst du da jeden Tag hin oder
sagt nee. Aber ich gucke nicht auf die Seite, sondern bei mir kommt als E-Mail rein, hat gespendet und dann eben so ein Button Danke sagen. Und ich mache, ich antworte allen, ich bedanke mich bei allen, wirklich auch mit einer persönlichen Nachricht. Ich habe nichts Vorgeschriebenes oder so, weil ich das total schön finde, dass jemand sich für uns engagiert und dann möchte ich die nicht einfach nur abspeisen mit irgendeiner vorgefertigten Dankesnachricht. Das finde ich ungehörig. Und wir machen auch Updates. Also ich werde im Moment, denke ich, so jede Woche, das wird während des Schnitts vielleicht dann eher langweilig für alle, aber so Updates, was ist so Neues passiert und man kann so ein bisschen auch nachverfolgen, was wir machen.
Und du bist der Meister der Zusammenfassung, also wir fassen nochmal zusammen alles, wer jetzt gerade eingeschaltet hat, worum geht's? Es geht um einen Film, um einen Schicksalsfilm.
Es geht um einen Schicksalsfilm, es geht um die Thüringer Landtagswahl, die begleitet wird von zwei Filmemachern, einer Filmemacherin, einem Filmemacher, Wolfgang Yvonne André, und es geht darum, dass man Geld spendet, möglichst viel Geld, dass der Film finanziert wird. Die Dreharbeiten haben jetzt schon begonnen. Wir werden dieses Projekt auf jeden Fall weiter beobachten. Die Seite, wir sagen sie nochmal, gofundme.com. Wir werden das verlinken, hast du ja schon gesagt. Und wir werden auf jeden Fall weiter beobachten, weiter verfolgen und Sie hier nicht das letzte Mal im Gespräch haben. Yvonne André, Filmemacherin, vielen Dank für das Gespräch.
Es war total schön mit euch, danke.
Danke, alles Gute für euch und viel Freude.